Hey Julia, ich bin's Diana. Und wenn du diese Folge jetzt nochmal hörst, das hier ist eine neue Sprachnachricht an dich. Ich habe zum ersten Mal eine neue eingesprochen nach der Veröffentlichung. Und zwar, weil Professor Dr. Pia Wülfing und ich beim Gespräch über Brustkrebs doch ganz schön mit Zahlen um uns schmeißen, verschiedene Faktoren, die das Brustkrebsrisiko dann um 20 oder um 30% erhöhen. Und ich glaube, nee, ich weiß inzwischen von Hörerinnen, dass das eben auch Angst machen kann. Darum sage ich es jetzt vorab zur Einordnung. Also, wenn 10.000 Frauen, die im Durchschnitt über 60 Jahre alt sind, einfach nur friedlich ihr Leben leben, bekommen im Laufe eines Jahres 34 Brustkrebs. Wenn das Risiko dann um 30% steigt, sind es 44 von 10.000 Frauen. Und das sind eben immer noch weniger, auch wenn sich 30% viel anhört. Aber 9.956 Frauen kriegen keinen Brustkrebs. Also, das wollte ich einfach nochmal nachtragen. Und dann habe ich noch was, das ich ganz klarstellen will. Brustkrebs ist sehr gut untersucht und inzwischen wirklich auch gut behandelbar und eben längst kein Todesurteil mehr. Und für viele Patientinnen, auch das schrieb uns eine Hörerin, hat er sogar mehr den Charakter einer chronischen Krankheit. Also hör rein, liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Heute spricht Diana mit
Professor Dr. Pia Wülfing. Die Gynäkologin mit Schwerpunkt Brustkrebs hatte in den vielen Jahren am Mama-Zentrum Hamburg vor allem die Frauen in ihrer Sprechstunde, die bei der Krebsfrüherkennung aufgefallen sind. Viele mit großer Brustkrebsangst oder schon einer Brustkrebsdiagnose im Gepäck. Inzwischen ist Pia Wülfing Gründerin, nämlich der Firma Pink, aktiv gegen Brustkrebs. Deren wichtigstes Produkt ist eine App namens Pink Coach, die für Frauen mit Brustkrebsdiagnose gemacht ist, ihnen das Leben erleichtern soll und ärztlich verordnet werden kann. Wir wollen heute darüber reden, was Frauen 40 plus aus ihrer Erfahrung heraus wirklich wissen sollten über Brustkrebs. Herzlich willkommen, Pia Wülfing.
Vielen Dank.
Ja, ich freue mich voll, dass Sie da sind. Ich finde es super. Meno an mich läuft jetzt 2 Jahre. Wir haben noch nicht über Brustkrebs gesprochen. Das ist eigentlich wirklich ein starkes Stück, oder?
Immer nur indirekt, ne?
Ja,
mit der Frau Dr. Schaulich zum
ganz
Beispiel.
Ganz viel über Brustkrebsangst. Da kommen wir auch schnell zu. Aber eine Expertin, die sich wirklich ihr berufliches Leben lang mit Brustkrebs beschäftigt hat, schwerpunktmäßig, da sind Sie eine Premiere und ich freue mich sehr darüber.
Vielen Dank.
Ich wollte einsteigen mit dieser Feststellung, ne? Also Brustkrebs ist, glaube ich, wirklich die Krankheit, vor der Frauen am meisten Angst haben. Unser Plan für heute ist, diese Krankheit und auch die Angst davor mit Infos und Fakten so ein bisschen zu unterfüttern und das besser einzuordnen. Und zum Einstieg die Frage, Brustkrebs ist häufig, da gibt's nichts dran rumzudeuteln. Das heißt ja, jede 8. Frau bekommt Brustkrebs. Aber damit das stimmt, muss man 80 Jahre alt werden, oder?
Das stimmt. Das ist im Prinzip das Lebenszeitrisiko, was mit 12% im Moment beziffert wird in den westlichen Staaten. Und das bedeutet ja, dass jede 8. Frau erkrankt. Und diese 12% beziehen sich aber darauf, dass man wirklich auch ein Lebensalter von 80 erreicht. Denn mit steigendem Alter steigt ja auch das Risiko zu erkranken. Und nur dann passt diese Statistik.
Und sagen Sie, das Risiko steigt mit dem Alter. Ist das ein linearer Anstieg oder gibt's da so ein Alter, wo die Zahlen steil nach oben gehen? Weil meine Überlegung war ja eigentlich, wenn dann kein Östradiol mehr im Spiel ist, nach der letzten Regel, müssten die Zahlen ja eigentlich runtergehen, ne? Wenn wir jetzt zugrunde legen, Östradiol spielt da irgendwie eine Rolle, da kommen wir ja noch hin. Aber also vielleicht von vorne gefragt, ist das ein linearer Anstieg?
Es ist ein linearer Anstieg und das Durchschnittsalter liegt ja im Moment bei knapp über 60.
Wo die Diagnose kommt.
Das Diagnosealter, genau. Und die meisten unserer Patientinnen sind deswegen zwischen 50 und 70. Das ist so das Haupterkrankungsalter und das mit dem Östrogen, das passt deswegen nicht, weil es im Prinzip, also klar, Sie haben völlig recht, mit der Menopause fällt der Östrogenspiegel ab. Deswegen hat man ja eigentlich keine aktive Einwirkung mehr von hohen Östrogenspiegeln. Aber die Östrogenspiegel, die vorher eingewirkt haben, und je höher, desto mehr machen quasi das Risiko, was sich dann auch in die Wechseljahre überträgt. Es ist so eine Art Lebenszeitrisiko, wenn man so will, was auf die Zellen eingewirkt hat.
Ah, okay. Das heißt, das kumuliert sozusagen über das ganze Leben.
Genau, es ist ein kumulatives Risiko. Genau so ist es. Mhm. Und dazu kommt natürlich auch, dass all die anderen Lebensstilfaktoren in der Regel auch schon länger bestehen. Also sowas wie Übergewicht und Bewegungsverhalten. Ob man eher der Bewegungsmuffel ist oder ob man sich wirklich ganz sportlich verhält, wie man sich ernährt. All diese Dinge nimmt man ja auch mit in die Wechseljahre. Und meistens werden sie da nicht unbedingt besser. Solche Dinge wie Übergewicht zum Beispiel auch, die ein hoher Risikofaktor sind.
Mhm. Ja, sind wir jetzt schon, wer ist besonders gefährdet? Ich kenne selbst einige Frauen, die große Angst vor Brustkrebs haben, weil ihre Mütter kürzlich erkrankt sind. Also ist diese Angst dann berechtigt, wenn meine Mutter jetzt mit 80 oder mit 60 Brustkrebs bekommen hat? Wie viel Sorgen muss ich mir machen?
Wenn die Mutter mit 80 oder mit 60 die einzige erkrankte weibliche Nahverwandte ist, dann ist das Risiko sicherlich nicht erhöht. Dann ist das einfach die Statistik, die da auch quasi wieder wirkt. Das kann eine zufällige Erkrankung sein. Man muss sich mehr Sorgen machen, wenn viele nahe Verwandte, also je näher gradig verwandt oder je höher gradig verwandt, desto höher das Risiko dann auch, dass es wirklich was Genetisches ist, was dahinter stecken könnte. Also ganz jung erkrankte Frauen im nahen Verwandtschaftskreis, also beispielsweise unter 40 Erkrankte, unter 35 Erkrankte, da wird man sehr, sehr hellhörig, wenn man solche Patientinnen in der Sprechstunde sieht. Oder wenn ganz viele erkrankt sind. Und da gilt ganz wichtig nicht nur die mütterliche Seite, also zum Beispiel die Mutter der Mutter, also die Großmutter mütterlicherseits, sondern auch die väterliche Seite, wo man immer gar nicht so dran denkt, dass aus der Richtung ja auch die Gene weiter vererbt werden, auch die Brustkrebsgene von der väterlichen Oma quasi kommen könnten oder wenn da irgendwie die Tante väterlicherseits erkrankt ist und da Cousinen auf der Seite erkrankt sind, dann sollte man eben auch ein bisschen hellhörig sein. Das heißt, je mehr Erkrankungen an Brustkrebs und gleichzeitig auch Eierstockkrebs, desto hellhöriger wird man in der Sprechstunde, wenn Patienten sowas berichten oder als jemand, der noch gar nicht irgendwo in der Sprechstunde angebunden ist, sollte man das als Frau irgendwie im Hinterkopf haben. Eine einzelne Erkrankte in der Verwandtschaft erhöht das Risiko erstmal überhaupt gar nicht. Man muss ganz klar sagen, es sind nur 5-10% der Brustkrebsfälle überhaupt erblich. Alle anderen sind spontan und zufällig entstanden.
Und das kommt mir jetzt sehr niedrig vor, ne? Diese Zahl. Ich glaube, die ist höher in den Köpfen der Frauen.
Man muss es umdrehen. Man muss sagen, 95-90% sind nicht erblich, ne? Dann wird es ganz klar, was wirklich den Einfluss hat. Also wir haben viel, viel mehr spontan entstandene Brustkrebse und da hat man eine hohe Chance, auch selbst was beizutragen, dass man nicht erkrankt, auch wenn man nicht alles daran verhindern kann. Aber es sind wirklich sehr wenige, wo man sagen kann, da ist ein Gen verantwortlich, was immer weitergegeben wird.
Heißt aber ja umgekehrt, dass wenn es keinen Brustkrebs in meiner Familie gab, dass ich mich dann auch nicht in Sicherheit wiegen kann. Das ist ja der unangenehme Schluss daraus für alle.
Absolut richtig. Man kann immer der Erste sein in dieser Genveränderung von diesen ja krankmachenden Genen.
Ja, also wir kommen ja gleich noch auf, was kann ich tun, um da sozusagen meine Angst zu beruhigen, weil ich glaube tatsächlich, die fliegt jedem mal an. Es gibt aber ja Risikofaktoren, ne? Diese 5-12% waren es, ne? Die erblich bedingt sind.
5-10%.
Da reden Sie dann aber auch wirklich von dem Brustkrebsgen, ne?
Es gibt mehrere. Also die von bekanntesten sind ja BRCA1 und 2 oder manche nennen das auch BRCA1 und 2. Und dann gibt es noch einige, die inzwischen auch bekannter geworden sind. Man denkt, dass man die Hälfte der Gene kennt. Also benennen kann und wirklich auch im Labor sequenzieren kann, also nachweisen kann.
Sonst macht es ja keinen Sinn, danach zu suchen, ne? Also man denkt, dass man etwa nach der Hälfte im Augenblick suchen kann, ne?
Dass man sie zumindest findet. Auf der anderen Seite wissen wir auch, wenn ganz viele Fälle in der nahen Verwandtschaft sind, also Mutter, Schwester, Oma, Cousinen erkrankt sind und man findet kein Gen, dann ist ja trotzdem hochwahrscheinlich, dass da irgendein Gen dahinter steckt, was wir einfach noch nicht kennen. Okay. Und was irgendwann in den nächsten 10 Jahren auch gefunden werden wird. Also wir sind im Moment bei, ich glaube, 30 Genen, von denen man weiß, dass sie krank machen könnten. Jenseits dieser 2 ganz bekannten Gene. Und da lernen wir einfach jetzt durch die Möglichkeiten der Gensequenzierung von Jahr zu Jahr ganz viel dazu.
Aber jetzt reden wir mal von den Dingen, die eben nicht in den Genen liegen. Es gibt ja Risikofaktoren. Wir hatten gerade das Übergewicht. Wie kann ich mein Brustkrebsrisiko senken?
dann sind wir ja bei den beeinflussbaren Risikofaktoren. Da sind eigentlich alle Dinge, die sonst auch ungesund sind, auch bei Brustkrebs schlecht, muss man sagen.
Ich kann jetzt nicht sagen, dass mich das überrascht.
Ja, genau. Ist vielleicht ein bisschen frustrierend, weil man auch alles, was vielleicht sonst irgendwie bequem wäre oder Spaß macht, also auch da wieder jetzt streng sein müsste. Also Übergewicht haben wir schon genannt.
Das ist ein starker Faktor.
Das ist ein großer Faktor, weil eben einfach im Fettgewebe auch nach den Wechseljahren noch die Hormone, die weiblichen Geschlechtshormone ja gebildet werden durch die Aromatase, durch das Enzym. Deswegen je mehr Fettgewebe, desto höher ist dann auch noch das Östrogen, was quasi körpereigen gebildet wird, desto höher ist eben das Risiko, dass Brustkrebszellen auch gefüttert werden, wenn denn welche irgendwo sind. Also das heißt, es ist gut, wenn man normalgewichtig ist oder schlank ist. Es ist gut, wenn man sich sehr viel bewegt. Also das Maß, was im Moment immer genannt wird, sind 150 Minuten pro Woche.
Aber das also ist ja die WHO-Empfehlung.
Das ist die ganz normale Empfehlung. Ist ganz normal. Also man muss jetzt auch nicht mehr machen als für andere Sachen. Also 150 Minuten moderate Bewegung oder eben mehr und stärker. Dann die Ernährung, wie immer, mediterrane Diät, auch nichts Abgefahrenes. Also viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, gesunde Öle, Nüsse. Natürlich kein verarbeitetes Essen, kein Junkfood, kein Zucker, wenig rotes Fleisch.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Und Rauchen ist ungesund?
Ach was.
Und
Alkohol?
Alkohol leider auch.
Aber Alkohol ist ja auch die Erkenntnis im Grunde genommen erst der letzten Jahre, wie ungünstig das ist, ne? Muss man ja leider sagen.
Die klare Ansage ist, eigentlich ist gar nichts erlaubt.
Krass, auch im Hinblick auf Brustkrebs.
Eigentlich im Hinblick auf alles, wenn Sie die Ernährungswissenschaftler fragen. Das ist natürlich irgendwie gesellschaftlich völlig unpopulär und wir sind ja alle damit groß geworden, dass ein Gläschen Wein auch zum schönen Essen gehört oder zu irgendwelchen Feiern gehört. Also wenn wir uns da jetzt ganz gesund verhalten wollen, müssen wir da komplett umdenken.
Ja, ist auch ein großes Thema. Ich frage mich dann immer in den Ländern, wo das Glas Wein wirklich dazu gehört, also Frankreich, Italien oder so, gibt es da höhere Brustkrebsraten?
Nein, ganz im Gegenteil.
Also da sind die gesünder wahrscheinlich.
Ne? Die haben aber die mediterrane Diät natürlich viel mehr adaptiert. Und wenn die, also ich kenne immer nur die Zahlen, dass die gar nicht so viel mehr Alkohol trinken als wir, sondern halt einfach nur das kleine
Gläschen.
Hier wird anders getrunken. Hier wird anders getrunken, genau. Anderes und anders.
Und was ist mit dem Thema Insulinresistenz? Das hatten wir neulich, das ist ja auch so ein Faktor.
Ja, absolut. Also da spielen ja Wachstumsfaktoren und der Zuckerspiegel beides eine Rolle. Und hohe Zuckerspiegel und Wachstumsfaktoren, die ausgeschüttet werden, sind beide natürlich ungünstig für Brustkrebs. Also beziehungsweise günstig für eine Brustkrebsentstehung.
Und kann man das irgendwie ins Verhältnis setzen? Also Sie sagten ja eben die Faktoren, die wir beeinflussen können versus die, die uns mitgegeben sind qua Geburt. Welche sind denn stärker?
Also man muss sagen, der Hauptfaktor ist das Alter. Daran können wir ja nichts ändern, wollen ja auch nichts dran ändern. Wir wollen ja schön alt werden. Dann haben wir aber im Prinzip die Zeit der Östrogeneinwirkung auf die Brustdrüse. Das heißt, je früher man seine erste Regelblutung hat, die Menarche, und je später man seine letzte Regelblutung hat und die Menopause einsetzt, desto länger hat man Zyklen und hat eine entsprechende Östrogeneinwirkung oder Hormoneinwirkung auf die Brustdrüsenzellen. Und das ist ungünstig, denn es kann jedes Mal, wenn in so einem Zyklus, in einem ganz normalen monatlichen Zyklus, hat man eben durch diese Hormoneinwirkung immer wieder Aktivität an den Brustdrüsenzellen, die zu einer Mutation, also zu einer Veränderung, zu einer Krebsentstehung führen können und auch zum Wachstum dieser Zellen, dieser entarteten Zellen dann führen können. Das heißt, je kürzer, je weniger Zyklen man in seinem Leben hat, desto besser ist das. Spät quasi überhaupt fertil werden und früh in die Wechseljahre kommen, ist in diesem Kontext ziemlich gut.
Und das finde ich halt so irre schwer zu begreifen, weil ansonsten geht es ja in dieser ganzen Menowelt sehr viel auch um den Nutzen von Östradiol. Es nützt uns Frauen in vieler Hinsicht, aber beim Brustkrebsrisiko
schadet es nur.
Schadet es.
Also ja. wenn man es jetzt ganz einfach so runterbrechen will, absolut. Also das ist sehr schwierig in Prozentzahlen zu greifen. Aber also es gibt zum Beispiel Studien, die gezeigt haben, dass wenn man mit 14 die erste Regelblutung hat im Vergleich zu 16, was ja schon späte Zahlen heute sind,
total,
wenn man sich jetzt die Generation anguckt, dass man ein um 20% erhöhtes Risiko hat, wenn man eben mit 14 versus 16 die erste Regelblutung hat. Und wenn man sich das Menopausealter anguckt, dann gibt es Zahlen, die zeigen, dass wenn man mit 45 in die Wechseljahre kommt, was ja vergleichsweise früh wäre, versus 55, 10 Jahre später, 30% Risiko Erniedrigung hat, wenn man früh in die Wechseljahre kommt, oder Erhöhung, wenn man spät in die Wechseljahre kommt. Das ist richtig viel.
Ja, das sind total hohe Zahlen, aber hier passiert ja irgendwie auch dasselbe, was wir damals bei der WHI-Studie hatten, dass es hieß 30% und alle sagen, oh weia, aber es sind halt 30% einer insgesamt niedrigen Zahl. Ne? Ich glaube, das ist auch wichtig dazu zu sagen, weil ich bin sicher, uns hören viele Frauen zu, die Östradiol nehmen, und das ist ja die Falle, in die man getappt ist, dass man gesagt hat, das darf alles gar nicht sein. Und heute muss man irgendwie erwachsener drauf gucken und dieses gewisse Risiko, was da einfach bleibt, zu nehmen wissen. Und es ist ja wirklich so, ich lese immer wieder auf Instagram, dass bioidentische Hormonersatztherapie kein Brustkrebsrisiko hätte, auch wenn man es über 10, 20, 30 Jahre anwenden würde. Und das macht mich nervös, wenn ich das lese.
Wir haben ja gerade auch über die körpereigene, auch gar nicht wirklich zu beeinflussende Hormonwirkung gesprochen oder Östradiolwirkung gesprochen, die man ja auch gar nicht, da will man ja gar nicht dran. Das ist ja auch so, wie es ist. Aber es ist ja, genau, es ist ein relatives Risiko. Wir beziehen uns auf diese im Schnitt 12% Erkrankungsrisiko und eben Nuancen in diesem Bereich. Aber wenn man dann in Relation setzt, man kann durch das eigene Verhalten, durch ein gesundheitsförderliches Verhalten eben, Normalgewicht, gesunde Ernährung, kein Alkohol oder wenig Alkohol, kein Rauchen,
da haben wir
viel
alles
Bewegung.
Schon wieder.
Schon wieder, die alte Leier, genau. Dadurch kann man auch 30% sein Risiko senken. Also das ist auch wieder so eine Zahl, mit der man jonglieren kann. Man kann das leider nicht um 100% senken dadurch. Mhm. Also das ist, finde ich, irgendwie, um es mal so ein bisschen zu greifen, ja nicht uninteressant.
Aber das ist ja auch total klar, weil wenn das eine Mutation ist, die einfach jederzeit passieren kann, also das ist ja gerade das Spezifische. Man kann sich nicht davor schützen. Beziehungsweise eigentlich denke ich, so spezifisch ist es gar nicht, weil man ist ja nie davor gefeit, irgendwie krank zu werden. Aber beim Brustkrebs macht man sich das so bewusst. Und deswegen ist da diese Wahnsinnsangst, die so viele Frauen haben.
Es ist einfach der häufigste Krebs bei Frauen und deswegen so sichtbar im Umfeld. Und medial natürlich auch in den letzten Jahren ganz sichtbar geworden, weil viele doch auch Prominente an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und das schürt dann Angst, absolut.
Okay, wir kommen gleich noch dazu, wie man mit dieser Angst umgeht. Aber wir waren ja eigentlich gerade bei diesem Thema, das ins Verhältnis setzen. Gibt es noch andere angeborene Risikofaktoren? Also außer den Genen und der Anzahl der Monate, die man von Östradiol durchflutet wird?
Nee, angeborene nicht, aber zum Beispiel die Zahl der Schwangerschaften oder das Alter der Schwangerschaften sind ja noch ein Risikofaktor, den man sogar beeinflussen kann.
Naja, nicht so richtig, aber beeinflussen kann.
Also da, wenn man gar nicht schwanger wird, dann hat man auch ein 30% höheres Risiko. Jetzt ganz grobe Zahlen natürlich nur genannt. Wenn man sein erstes Kind nach 30 bekommt, was ja auch völlig üblich ist in unserem Umfeld, dann hat man ein 15-25% erhöhtes Risiko. Also was dahinter steckt, hinter Schwangerschaften und Stillzeiten, ist ja, dass in Schwangerschaften und Stillzeiten kein Zyklus durchlaufen wird oder
aber
keine
sehr
Zyklen.
Viel Östradiol da ist.
Aber konstant offenbar. Und das, also dieses Zyklische scheint ja irgendwo eine Rolle zu spielen bei diesen Brustkrebszellenentartungen. Und was wohl bei Schwangerschaften der Fall ist, dass die Differenzierung, also die Ausreifung der Brustdrüsenzellen, da gefördert wird durch dieses Hormonmilieu. Das scheint der Grund zu sein, dass das eben so einen schützenden Effekt hat, sowohl Schwangerschaften als auch Stillzeiten.
Okay, und wenn man das jetzt nochmal als Gesamtbild betrachtet, wie würden Sie das werten? Also eigentlich ist ja die Frage, die dahinter steht, wie sehr lohnt es sich, sich selbst zu bemühen, auch wenn man schlechte Voraussetzungen hat. Was kann man da reißen mit dem Lebensstil?
Na, es lohnt sich total, denn wir haben ja eben am Anfang schon festgestellt, dass das ja nicht nur Dinge sind, die das Brustkrebsrisiko erniedrigen, sondern auch das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko, das Diabetes-Risiko, was auch immer erniedrigen. Das zahlt ja alles irgendwie auf die Gesamtgesundheit ein und auch auf Dinge, die viel häufiger sind als Brustkrebs und viel gefährlicher noch sind als Brustkrebs, wenn man sich jetzt Sterblichkeitsraten anguckt zum Beispiel.
Ja, das ist auch noch eine Frage, die ich hier habe. Es ist ja nicht so, dass Frauen am häufigsten an Brustkrebs sterben, ne? Sie sterben am häufigsten an Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Ja.
Deswegen gibt es ja auch diese These, man soll besser sein Herz-Kreislauf-Risiko im Blick haben, weil man daran eher stirbt.
Ja, wobei ich da gerne den Feldversuch mal machen würde, dass wenn alle sich entsprechend gesundheitsbewusst wirklich verhalten würden, was in der westlichen Welt wirklich ja immer mehr verloren geht durch unseren Lifestyle, dann würden wir natürlich an alles positiv rangehen. Also dann würde auch diese Relation ja gar nicht mehr bestehen. Denn das Herz-Kreislauf-Risiko, das ist ja maßgeblich durch den Lifestyle, noch viel mehr wahrscheinlich durch den Lifestyle geprägt als das Brustkrebsrisiko. Und um da nochmal Brustkrebsrisiko, das Erbliche zu benennen, da hatten wir die Prozente, glaube ich, noch gar nicht in den Mund genommen. Da, wenn man so eine BRCA1 oder 2 Mutation hat, was ja nur 5-10% der Patientinnen mit Brustkrebsdiagnose haben, dann hat man ein 60-80% erhöhtes Risiko. Und das heißt aber auch nicht 100%. Also das heißt ja, dass 20-40% nicht erkranken, und das mag unter anderem eben am Lifestyle dann auch wieder liegen. Das heißt, man kann da auch wirklich positiv einwirken.
Das heißt, das ist dann keine relative Erhöhung, sondern von allen Frauen mit einer solchen Mutation kriegen dann wirklich 60-80%.
Genau. Das ist natürlich was ganz anderes. Das ist was völlig anderes. Das ist das absolute Risiko in Relation zu 12% sonstigem Erkrankungsrisiko.
Wie wird denn Brustkrebs meistens entdeckt? Unter der Dusche?
Nein, beim Mammographie-Screening.
Tatsächlich.
60% der Diagnosen werden beim Mammographie-Screening gestellt. Das hat also einen absoluten Mehrwert. Und dann gibt es, Sie haben die Dusche schon genannt, also die Selbstuntersuchung oder zufällige Befunde und natürlich auch die normalen Vorsorgeuntersuchungen bei den Frauenärzten durch Tasten, manchmal durch Ultraschall erweitert.
Und ganz vorne ist aber das Screening. Gibt es dann danach so ein Ranking? Sind da Zahlen bekannt? Oder
die wären mir zumindest jetzt nicht bekannt. Also ich kenne immer das Screening als wirklich Hauptdiagnoseort und alles andere ist nachgeordnet.
Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, bei der Früherkennung ist noch viel Luft nach oben. Und je nach Studie gehen maximal 60% der Frauen regelmäßig hin. Bezog sich das jetzt auf die Untersuchung beim Frauenarzt oder beim Mammographie-Screening oder ist das im Grunde dasselbe?
Es ist tatsächlich dasselbe. Also wir haben für beide Untersuchungsverfahren oder Möglichkeiten genau 50-60% Teilnahmequote, was wirklich im Vergleich zu den skandinavischen Ländern oder zu dem, was ja ginge, noch vergleichsweise gering ist. Mein Mann, der ist Urologe, der sagt, die Frauen sind doch super. Also die Männer sind noch viel schlechter als wir. Das kann man klar sagen. Aber wenn wir 100% hätten oder nah dran, dann hätten wir natürlich eine viel höhere Rate an noch früher erkannten Brustkrebsen. Denn das ist ja der Hauptmehrwert. Man verhindert ja nicht den Krebs, sondern man erkennt ihn früh. Und je früher erkannt, desto weniger Therapie ist meistens erforderlich. Also viel seltener eine Chemotherapie. Die Operationsverfahren sind viel schonender. Also man kann viel häufiger die Brust erhalten, weniger wegnehmen aus der Brust, weniger Lymphknotenbefall. Das heißt weniger Operationen auch unter der Achselhöhle, weniger Nachwirkungen.
Ja, und viel bessere
Prognose. Genau.
Was ist denn Ihre persönliche Vermutung? Sind das dann alles Frauen, die keine Angst haben vor Brustkrebs? Das glaube ich irgendwie nicht, ne? Oder wird das verbaselt? Oder?
Da gibt es sogar Studien zu. Also das ist eine Mischung. Es gibt Frauen, die wollen es nicht wissen. Also das ist diese Vogelstrauß-Kopf-in-den-Sand-Taktik. Es gibt Frauen, die haben einfach wirklich auch ganz konkrete Ängste. Es ist oft auch einfach eine Frage der Aufklärung, dass einige gar nicht unbedingt so richtig das wissen, obwohl man ja angeschrieben wird, straßenzugweise, was das Screening angeht. Aber damit nichts anfangen können. Also
ab 50 wird man angeschrieben, ne? Mit dem 50. Geburtstag
genau.
Geht das los.
Genau, ob man will oder nicht. Also der Brief kommt eigentlich, aber ob der beachtet wird und ob man das quasi einordnen kann als sinnvoll, das ist ja eine Frage der Aufklärung und auch zum Teil des Bildungshorizontes, was man damit assoziiert. Und ehrlicherweise, das ist ja die Lebensphase, wo man auch viel zu tun hat. Also es ist oft auch ein Zeitmangel oder eine Frage der Gewichtung dann, wenn man viel zu tun hat, ob man das macht oder nicht.
Naja, und das Screening wird ja schon auch immer wieder in Frage gestellt wegen der vergleichsweise vielen falsch positiven Befunde, also dass irgendwas nicht ganz normal aussieht und die Frauen dann einen Riesenschreck kriegen, schmerzhafte und aufwendige Diagnostik brauchen und dann haben sie aber gar nichts. Wie groß ist denn das Problem aus Ihrer Sicht? Ist das ein gutes Argument, nicht zu gehen?
Nee, das ist überhaupt kein gutes Argument, denn wir haben ja die ganz klaren Beweise aus vielen Ländern, dass Frauen, die das Screening mitmachen, eben ihre Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich erhöhen. Und der Mehrwert ist ganz klar gegeben, da gibt es auch gar nichts dran zu deuteln. Also die Zahl der, wir nennen das ja falsch positiven Befunde, wo man gedacht hat, dass da ist was auffällig, das heißt ja gar nicht, dass es Brustkrebs sein muss, aber wo man nochmal die Frauen einbestellt und dann wird ja ein Ultraschall gemacht und wenn der auch auffällig ist, wird eventuell eine Stanzbiopsie, eine kleine Probeentnahme gemacht mit einer Nadel, also nicht eine OP, sondern in lokaler Betäubung eine kleine Probeentnahme, um einfach ganz sicher zu gehen, warum denn da irgendwas zu sehen ist. Und das liegt bei 7-12% von allen Screening-Fällen. Da muss man sagen, sollte man eben angerufen werden, auf gar keinen Fall in Angst und Schrecken sofort verfallen. Das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme. Da ist einfach was gesehen worden und es gibt viele auch gutartige Veränderungen der Brust und die kann man nicht unbedingt sofort in der Mammographie auch als solche erkennen. Und theoretisch sollte natürlich jede Frau, die überhaupt zum Screening geht, auch so aufgeklärt werden, dass man nicht direkt Panik bekommt, aber
ich glaub,
es ist menschlich.
Ne? Ich glaube, man kriegt Panik und es ist dann wäre dann auch übermenschlich, sich zu sagen, ja gut, dass es früh erkannt wird. Ne? Erstmal möchte man ja einfach gar nichts damit zu tun haben.
Also die Chance ist ja auch richtig groß, dass gar nichts gefunden wird und dass alles in Ordnung ist. Aber vielleicht bin ich da auch zu rational. Ich würde immer sagen, das Wichtige, warum man da hingeht, ist ja, dass wenn Brustkrebs irgendwo ist und man ihn wirklich sehen kann, dann wird da im Mammographie-Screening wirklich so früh gefunden wie durch keine andere Methode.
Es gibt ja noch einen zweiten Punkt, nämlich die Strahlenbelastung. Ne? Ich habe gerade gestern wieder auf Instagram gesehen, sie sei irre hoch, weil sich weiches Gewebe nicht gut darstellen lässt. Sie addiert sich, sie ist ein Risiko an sich. Also was sagt denn die Wissenschaft dazu und wie kann man, das war auch eine Ärztin, ne? Wie kann man vorhandene Daten so unterschiedlich interpretieren?
Also den Post wüsste ich auch gerne mal, wo ich den finde. Das muss man ja wirklich relativieren, denn das ist ja Fehlinformation. Das ist ja alles gut erhoben und das Mammographie-Screening hätte ja nicht diese Existenzberechtigung. Und ich meine, die Skandinavier machen das seit 30 Jahren. Da haben wir Langzeitdaten, also noch viel länger als wir. Wir hätten ja ganz andere Überlebensraten, wir hätten ja schlechtere. Wir müssten ja schlechtere Daten haben, wenn wirklich das Risiko der Strahlenbelastung höher wäre als der Mehrwert der Früherkennung. Das ist ja ein 1+1=2 Beispiel. Also sprich, es ist klar bewiesen, dass die Strahlenbelastung, die gibt es, aber dank der verbesserten Technik ist sie über die Jahre immer geringer geworden. Und bei einer zweijährlichen Untersuchung ist sie so gering, dass eben das Risiko zu erkranken durch diese Strahlenbelastung viel, viel geringer ist als die Tatsache, dass man eben, wenn spontan irgendwo was entstanden ist, das eben früh erkennt. Wir haben ja keine steigenden Brustkrebsraten durch Screening.
Nee, das haben wir sicher nicht. Aber trotzdem, also wie kommt denn das oder wie könnte man das herleiten? Wie kommt man auf die Idee? Können Sie das nachvollziehen?
Na, die Idee ist, dass man natürlich immer hört, wodurch entstehen Krebszellen und Strahlen lösen Krebs aus. Das ist definitiv so, aber es ist eine Frage der Dosis und natürlich auch der Frequenz der Dosis. Und da würde ich immer nur sagen, da wissen wir, dass die Strahlenbelastung immer geringer geworden ist und dass sie nicht ausreicht, um irgendwie das Brustkrebsrisiko relevant zu erhöhen.
Ja, jetzt müsste man das ins Verhältnis setzen mit den Strahlen, die man abkriegt, wenn man einmal nach Mallorca fliegt oder was, aber da steigen wir jetzt nicht ein. Ich wollte es nur ansprechen, weil ich doch immer wieder einfach total überrascht bin. Aber ich finde, beim Thema Wechseljahre gibt es auch sehr gute Informationen auf Instagram und so weiter. Und die sind auch hochgeschätzt, weil es ja lange gar nichts gab. Und finde ich einfach schwierig.
Da gilt wie immer, kenne deine Quelle.
Kenne deine Quelle, ja, das hat noch nie geschadet. Ne? Ich wollte noch mal fragen, da gibt es ja gerade eine Veränderung. Bisher ging das ja nur bis 70, ne? Dass man die Einladung bis 70 kriegt. Jetzt soll es bis 75 gehen. Wann wird das kommen?
Das ist schon beschlossen. Zum 1. Juli ist das erweitert worden auf die auch 70- bis 75-Jährigen.
Die werden jetzt schon eingeladen?
Die sollen ab sofort eingeladen werden. Ich weiß nicht, wie schnell die Umsetzung klappt, aber der gemeinsame Bundesausschuss, der sowas entscheidet, hat das zum 1.7. entschieden. Das ist auch durch die KBV schon bekannt gemacht worden. Also das ist offiziell und das bedeutet, dass demnächst eben nicht nur 12% eine Einladung zum Screening bekommen, sondern 14%
der weiblichen Bevölkerung.
Der weiblichen Bevölkerung.
Und das macht man, weil man hochgerechnet hat, dass der Nutzen die Kosten überwiegt? Oder?
Das ist am Ende eine ökonomische Betrachtung, genau. Es geht nicht nur um unser Wohl, sondern es geht natürlich darum, lohnt der Aufwand ganz nüchtern? Also das ist ja ein Kostenfaktor gegenüber den Behandlungskosten von Brustkrebs. So wird das auch hinterher am Ende ausgerechnet. Und natürlich ist der Mehrwert für die 70- bis 75-Jährigen, dass wirklich etwas früh erkannt wird und sie davon profitieren, hoch genug. Und sowas bewertet das IQWiG bei uns in Deutschland und da ist entsprechend das klar mit Ja beantwortet worden. Das liegt ja auch daran, dass wir einfach viel älter werden. Mhm. Also man muss ja sagen, bei einer Lebenserwartung von nur 70 Jahren braucht man kein Screening für 70- bis 75-Jährige einzuführen. Aber wir rutschen ja gerade auf die 80. Und da muss man, also da leuchtete mir noch nie ein, warum man mit 70 nicht mehr weitermacht.
Mhm. Ja, überhaupt dieses Fenster hat mich auch irritiert, weil es gibt ja nicht den Tag, wo das Brustkrebsrisiko dann sinken würde im höheren Alter.
Wir haben ja eben über das kumulative Risiko gesprochen, genau, das besteht fort. Mm. Irgendwann ist natürlich die Therapierbarkeit eingeschränkt, je nach Zustand im Alter. Und deswegen macht es natürlich Sinn, irgendwann das Screening vielleicht auch zu beenden, um keine Übertherapie in die Bevölkerung zu bringen.
Ja, ist nicht auch der Gedanke, dass sich Krebszellen langsamer entwickeln, je älter man ist, dass also sozusagen ein Krebs weniger lebensbedrohlich ist, ganz generell gesprochen?
Ja, also in Bezug auf Brustkrebs gilt das nicht so ganz unbedingt.
Okay, ich habe jetzt noch diese abschließende Frage zum Screening. Ich kriege immer vom Deutschen Krebsforschungszentrum so ein Magazin, da blätter ich dann durch und da bin ich hängen geblieben an der Info, man solle vor dem Mammographie-Screening kein Deo etc. benutzen, weil das auf dem Bild wie Mikrokalk aussehen kann und der könnte ein Hinweis auf Brustkrebs sein. Würden Sie das auch empfehlen? Frisch geduscht und dann aber überhaupt gar keine Pflege, da, weil das habe ich noch nie gehört. Aber andererseits ist das DKFZ ja jetzt nicht irgendwer.
Das ist eine verlässliche Quelle, auf jeden Fall. Also ehrlicherweise, ich bin ja nicht Radiologin, sondern Gynäkologin. Mir leuchtet das aber ein, denn da sind ja Aluminiumpartikel oder irgendwelche Dinge, die halt die Schweißdrüsen zum Zusammenziehen bringen sollen drin. Und bei diesen Röntgenbildern ist alles, was röntgendicht ist, sieht weiß aus. Und Mikrokalk sind so ganz kleine Mini-Sprengsel, wie so ja, Flusen oder so ganz kleine Stippen auf dem Bild.
Sieht aus wie so ein Pulver, ne?
Ganz unterschiedlich. Also gibt ja unterschiedliche Formen. Die Radiologen sind da Experten in der Bewertung. Mhm. Und wenn das da im Bereich der Achselhöhle überlagert, bei der seitlichen Aufnahme, kann das sein, dass sich das dann so ein bisschen wirklich auf den Drüsenkörper noch drauf projiziert. Ich würde aber denken, wenn das wirklich wahr ist, dann würde das auch hoffentlich in so einem Einladungsbrief, den ich auch bald kriegen müsste, mal stehen. Ich werde darauf achten, ob es drin steht.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es drin gestanden hätte. Deswegen hat es mich so überrascht und ich dachte, ich nehme es gleich mit. Sie empfehlen auf Ihrer Seite, also der Website pink-brustkrebs.de, ne? Das ist die Adresse, ja auch die Selbstuntersuchung. Wie oft soll man das machen?
Also idealerweise eigentlich einmal im Monat. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen doziert und es muss ja auch irgendwie in den Alltag passen, aber es ist die Zeit eigentlich wert. Und bei Frauen, die noch ihre Regelblutung haben, empfehlen wir immer die Zeit quasi, wenn die Regelblutung ja gerade vorbei ist oder zum Zeitpunkt der Regelblutung, dann wird die Brust schön weich, ist gut untersuchbar und dann ist eigentlich immer die Ansage, das gilt aber auch für die, die keine Blutung mehr haben, einmal aufrecht und einmal im Liegen.
Da haben Sie ja auch eine Anleitung, ne? Das fand ich gut, dass man es da nochmal nachvollziehen
genau.
kann.
Genau, es können einfach alle auf unsere Seite gehen, pink-brustkrebs.de, da gibt es eben dieses Selbstuntersuchungsbild, auch wie man das strategisch am besten angeht und wenn man nämlich das im Stehen macht, dann fällt die Brust schön runter, dann kann man die oberen beiden Quadranten gut untersuchen und in Rückenlage fällt die Brust flach, da kommt man besser an die tieferen Regionen der Brust und dann ist eigentlich nur wichtig, dass man überall wirklich strategisch irgendwie getastet hat, ob jetzt in Serpentinenform oder zirkulär oder wie auch immer, ist eigentlich egal, Hauptsache man ist sicher, dass man überall gewesen ist und das kann man beim Eincremen machen oder unter der Dusche. Wichtig ist, dass man seine Brust kennt und dass einem auffallen würde, wenn was Neues entsteht. Und deswegen muss man auch nicht jeden Tag tasten, sondern sogar eher eben in diesem 4-Wochen-Abstand.
Ich glaube auch, dieses die Brust kennen, das ist wirklich so ein ganz wichtiger Punkt, weil einem dann auffallen würde, wenn sich was verändert. Ich glaube aber auch, dass das gemacht wird, um sich so ein bisschen zu beruhigen, weil ich glaube, dass es schwierig ist, wenn man erstmal diese Angst so gespürt hat, die wieder einzuordnen. Und da wollte ich Sie jetzt nochmal fragen. Wir müssen mit dieser Angst leben. Was würden Sie denn sagen, sind gute Strategien, um nicht durchzudrehen? Also wenn man so drüber spricht, ist völlig klar, Brustkrebs ist eine Krankheit und es ist sogar eine häufige Krankheit. Aber insgesamt ist es natürlich viel, viel wahrscheinlicher, dass man sie nicht kriegt, dass man gesund bleibt. Das ist ja oft ein Thema in der Gesundheit oder in der Medizin. Risiken angemessen zu bewerten, ist irre schwierig. Ja? Mhm. Haben Sie eine Idee oder haben Sie einen Tipp, wie man besser lebt mit dem Bewusstsein, dass es einen natürlich erwischen kann?
Ja, ich bin da vielleicht ein bisschen nüchtern. Ich würde ja mal sagen, solange man jetzt nicht Brustkrebs hat, würde ich mir da jetzt auch nicht übertrieben Gedanken machen. Ich würde aber auf jeden Fall jeder Frau raten, regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung, also zur Früherkennung zu gehen und das Mammographie-Screening wahrzunehmen und möglichst gesundheitsbewusst zu leben. Möglichst irgendwie all die Dinge, die wir ja für alles gut tun können, in den Alltag einzubauen. Dann muss man sich keine großen Gedanken machen und auch keine Vorwürfe machen. Das, finde ich, ist eigentlich immer das, was ich in der Sprechstunde erlebt habe, dass ja jede Frau, die es dann doch bekommen hat, sich fragt, warum habe ich das denn bekommen? Hätte ich das verhindern können? Und wenn man das für sich eigentlich mit Nein beantworten kann, mehr kann man ja nicht tun. Also da bin ich, ehrlich gesagt, wahrscheinlich zu pragmatisch, um die Frage zu beantworten. Also ich kann nur sagen, ich arbeite ja mein ganzes Berufsleben mit dieser Krankheit und mit Patientinnen, die betroffen sind und habe keine übertriebene Angst, das zu bekommen, sondern würde sagen, ich kenne das Risiko. Ich versuche mich so gesundheitsbewusst, wie ich das in meinem eher hektischen Alltag doch noch hinkriege, zu verhalten. Und dann ist auch gut. Mehr kann ich nicht tun.
Ich wollte jetzt nochmal auf die unterschiedlichen Arten von Brustkrebs zu sprechen kommen, beziehungsweise auf das Thema Hormonabhängigkeit. Ne? Viele Frauen stellen sich ja im mittleren Lebensalter irgendwann die Frage, soll ich Hormone nehmen? Ne? Und dann heißt es ja immer, mit Brustkrebs geht gar nicht.
Wenn man bereits erkrankt gewesen ist, meinen Sie?
Genau. Andererseits steht dann in all diesen Veröffentlichungen, ist dann oft die Rede vom hormonabhängigen Brustkrebs. Ne? Ich wollte jetzt einfach nochmal fragen, also gibt es denn auch Brustkrebsdiagnosen, bei denen die Hormonersatztherapie dann gar kein Problem ist?
Also ich glaube, Sie finden niemanden, der entspannt eine Hormonersatztherapie aufschreibt bei einer Patientin, die Brustkrebs hatte. Dazu gibt es viel zu viele Vorbehalte, auch biologisch, was die Hormone machen könnten. Sie könnten an anderer Stelle natürlich wieder, also an einer noch gesunden Stelle des Brustdrüsengewebes ja auch wieder quasi das Risiko erhöhen, an einem Zweitkarzinom zu erkranken. Der Tumor ist ja nicht eine Zelle. Und es sind nicht alle Zellen in diesem Tumor gleich, sondern das ist wirklich ja ein Haufen unterschiedlichster Zellen. Und auch wenn ein Tumor als Hormonrezeptor negativ beschrieben wird, dann heißt das, dass da, wo der Pathologe seine Proben angeguckt hat unter Mikroskop und ein paar kleine Schnipsel beurteilt hat, dass da überwiegend oder fast ausschließlich hormonunempfindliche Zellen gewesen sind. Das heißt aber nicht, dass irgendwo in diesem Tumor auch hormonempfindliche Zellen irgendwo reingesprengselt sein gewesen könnten, die sich einfach anders entwickelt haben. Das wissen wir sogar, dass das wahrscheinlich so ist. Denn wir wissen ja, dass wenn eine Streuung auftritt, die Streuung nicht unbedingt immer übereinstimmt mit dem Originaltumor.
Also wenn man eine Metastase dann tatsächlich bekommt, dass die dann womöglich hormonempfindlich ist, obwohl genau. Der Original.
Genau.
Und man fragt sich dann, wo kommt's her?
Genau, das okay. Heißt, wir wissen, dass entweder im Verlauf solche Veränderungen stattfinden können oder eben auch durch diese, wir nennen das Heterogenität des Tumors, also durch diese Unterschiedlichkeit der Zellen, eben wir nicht von einer Tumorbiologie ausgehen können, sondern wir behandeln quasi die häufigste Eigenschaft des Tumors. Und allein das, deswegen würde ich von einer Hormonersatztherapie immer absehen.
Aber in einzelnen Fällen wird sie ja dann doch gegeben. Können Sie das aus Ihrer Erfahrung heraus sagen? Was sind das für Fälle?
Naja, wenn jemand wirklich irgendwie einen hormonunempfindlichen Tumor hatte und super jung erkrankt ist und maximalste Beschwerden hat, schwerste Osteoporose, was auch immer an Komorbiditäten, wo man sagen würde, da ist das irgendwie unter Risikoabwägung vertretbar, dann sind das vielleicht solche Einzelfälle. Aber das ist sicherlich überhaupt gar kein Freibrief und ich würde denken, da tut sich jeder Kollege schwer mit.
Ja, na klar. Und was ist mit den Frauen, die als geheilt gelten? Also man ist ja 5 Jahre nach Ende der Behandlung, ne, wenn dann nichts zurückkam, gilt man ja als genesen.
Ja, oder auch nicht. Also da muss ich auch leider ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Früher hat man das so gesagt. Ich habe vor 25 Jahren angefangen mit Brustkrebs als Ärztin. Und da war wirklich dieses 5 Jahre, da haben wir auch den Patientinnen in der Sprechstunde noch gesagt, nach 5 Jahren, wenn die zur letzten Nachsorge kamen, dass sie dann gesund sind. Jetzt wissen wir eigentlich, dass gerade die hormonempfindlichen Brustkrebse ein zwar insgesamt geringeres Rückfallrisiko haben, aber dieses ganz geringe Rückfallrisiko, was es eben auch noch nach 5 Jahren gibt, besteht auch nach 25 Jahren noch. Und deswegen, also man kann sich sehr wohl Man sollte ja auch irgendwann damit abschließen und kann sagen, ich bin durch damit mit dem Thema. Aber man ein bisschen im Hinterkopf behalten muss man's. Und deswegen ist es keine Möglichkeit zu sagen, wenn man 5 Jahre rückfallfrei ist, dann kann man auf jeden Fall wieder mit Hormonersatztherapie anfangen.
Ja, das leuchtet total ein. Eigentlich ist es ja aber auch eine gute Nachricht, wenn ein Tumorhormon positiv ist, weil man ihn dann viel besser behandeln kann, richtig?
Richtig, viel eleganter. Mm. Das ist ja quasi unsere allererste zielgerichtete Therapie. Mm. Und eine Antihormontherapie ist bei einem entsprechend hormonempfindlichen Tumor oft wirksamer als eine Chemotherapie.
Mm. Ich wollte auch einmal nochmal ansprechen, dieses Thema ultraniedrig dosiertes lokales Östriol, also praktisch eine Behandlung von vaginalen Problemen, häufige Blasenentzündung, Blasenschwäche und so weiter. Da sind ja die offiziellen Empfehlungen tatsächlich, dass 0,03 Milligramm sind es, glaube ich, Östriol auch nach Brustkrebsdiagnose und jeder Art von Brustkrebs okay ist.
Ja, da würde ich jetzt mal zustimmen und würde sagen, da bin ich auch tiefenentspannt. Also erstens wird das kaum aufgenommen über die Schleimhäute, beziehungsweise dann ja auch noch verstoffwechselt. Also was da wirklich im Brustgewebe oder irgendwo im Körper dann davon ankommt, ist vernichtend gering. Und das heißt, wenn man so eine Salbe ist das ja, oder Creme.
Ja, oder Zäpfchen.
Oder Zäpfchen verwendet, genau. Je nachdem, ob man es in der Vulva oder in der Vagina anwenden will, dann ist das nach allem, was wir wissen, vergleichsweise unproblematisch. Wobei in der Packungsbeilage, da darf man dann nicht drüber stolpern, steht drin, dass es verboten ist nach Brustkrebs. Mm. Damit sind ganz viele Patientinnen auch wiedergekommen und haben gesagt, da steht aber doch drin, Frau Professor, dass man das nicht darf. Also ich habe immer ganz pragmatisch empfohlen, erstmal so eine Art Kur zu machen mit einer engmaschigen Anwendung täglich oder alle 2 Tage und dann zu schauen, was ist so der längstmögliche Abstand, den man braucht als Brustkrebspatientin, um die Symptome gering zu halten und trotzdem möglichst wenig Dosis dann am Ende zu haben.
Also nach meinem Stand des Wissens ist es in den amerikanischen Empfehlungen drin, aber in Deutschland wird es nicht offiziell empfohlen, ne? Dabei sind die Erkenntnisse liegen klar auf dem Tisch, ne?
Ja, wobei in den AGO-Leitlinien, das ist ja quasi unsere Bibel für Brustkrebsbehandlung,
da
ist es auf gar keinen Fall mit einem Minus bewertet. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Plus, Minus oder ein Plus, aber es ist auf jeden Fall völlig in Ordnung.
Okay, super, dass wir das nochmal besprochen haben. Jetzt habe ich nur noch eine kleine Frage und zwar kürzlich habe ich gelesen von einer Impfung. Aber nur um das einmal ganz kurz einzuordnen für unsere Hörerinnen, das ist ja ein sehr missverständliches Wort, weil dabei geht es um eine Behandlung, ne? Das ist nichts, was man zur Vorbeugung machen könnte.
Im Moment noch nicht, genau.
Okay, also wir haben alle gehört von der WHI-Studie und von dieser riesigen Brustkrebsangst, die dann hinterlassen hat. Würden Sie denn auch sagen, dass diese Zahlen von damals immer noch nachwirken und zu viele Frauen zu viel aushalten und keine Hormone nehmen? Also dass immer noch viel zu viele Frauen viel zu viel Angst vor Brustkrebs haben? Was ist Ihre Wahrnehmung?
Naja, meine Wahrnehmung ist, diese Studie wurde publiziert in der Zeit, als ich irgendwie als Gynäkologin schon tätig war. Das war ja quasi der Status quo vorher, dass das normal war, dass man Hormonersatztherapie automatisch mehr oder weniger bekommen hat. Und dann ist das Pendel ja in die ganze Gegenrichtung geschwungen. Und dann hat auf einmal gar keiner mehr, der nicht allerschwerste Beschwerden hatte, Hormonersatztherapie verordnet bekommen. Und mit der Relativierung und Einordnung dieser Studiendaten, die ja eigentlich 10 Jahre oder länger gedauert hat, ist es jetzt so ein bisschen moderater wieder geworden. Aber ich glaube, die aktuellen Zahlen sind ja, dass in Deutschland nur 6-20% der Frauen Hormonersatztherapie nehmen und im Ausland sind es ja bis zu 50%.
Mm.
Ich weiß gar nicht, ob es die Frauen sind oder vielleicht auch meine Kollegen. Da muss auf jeden Fall noch eine gewisse Zurückhaltung im Vergleich zum Ausland walten. Und ich muss auch zugeben, also ich bin da natürlich auch jahrelang durch diese Schule gegangen, dass man gesagt hat,
das wirkt nach, ne?
Eigentlich nicht und wenn dann nur so kurz wie möglich und wenn es nicht sein muss, eher nicht. So, das ist auch meine gynäkologische Erziehung quasi gewesen.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass sich das jetzt verändert. Also das erleben wir jetzt auch noch in unserer beruflichen Zeit. Und ja, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also ich bin eigentlich sicher, die Zahlen, die nächste Erhebung, da werden die Zahlen weiter oben sein. Aber ja, wir werden
warten
es beobachten. Warten wir es ab. Frau Professor Wülfing, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
Und ich wollte jetzt aber die Gelegenheit noch ergreifen. Also wir wünschen es keiner, aber wer immer im Laufe seines Lebens doch eine Brustkrebsdiagnose erhält, dem möchte ich hier wirklich 2 Ersthelfer absolut ans Herz legen, nämlich erstmal nochmal die Seite pink-brustkrebs.de. Und was ich ja auch toll fand, war Ihr Podcast Wir erklären Brustkrebs.
Danke.
Fand ich richtig super. Da habe ich auch nochmal reingehört. Und also wer wirklich mit so einer Diagnose nach Hause geht, unbedingt hören. Wahrscheinlich geht es einem gleich ein bisschen besser.
Das ist tatsächlich so. Die Patientinnen spiegeln uns alle zurück, dass ihnen das die Angst nimmt.
Ja.
Den habe ich ja mit einer Patientin zusammen aufgenommen im ersten Lockdown, im März 2020, als Erstmaßnahme quasi der Gründung von Pink. Die Patientinnen schätzen den sehr, weil sie von der Standsbiopsie bis in die Nachsorge so durchgeführt werden mit der Patientenseite, die Gabi Koop darstellt. Und ich erzähle ja quasi die Arztperspektive und gebe die Antworten. Und das scheint ein Format zu sein, was vielen hilft.
Ja, also das nehme ich jetzt sehr gerne als Schlusswort. Dann danke ich Ihnen nochmal ganz herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind.
Sehr gerne.
Und bis wir uns wiedersehen, viele Grüße aus der Lebensmitte. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.